Sie hören einen Podcast der österreichischen Hochschülerinnenschaft der PH Wien. Aufgenommen am 14. Mai 2014.
Ja, also ich freue mich, dass ihr alle hier seid. Und ich finde es super, dass wir diese Veranstaltung heute machen. Gerade in einer Zeit, wo wieder rassistische und menschenverachtende Äußerungen sich häufen und man das Gefühl hat, die finden Platz in einer täglichen Diskussion und von Statements verschiedener Politikerinnen. Und deswegen möchten wir ein Zeichen setzen. Und zwar ein Zeichen für Integration und für Fremdenfreundlichkeit und ein Zeichen für eine Gesellschaft, in der es keinen Platz für Rechtsextremismus gibt. Und ich freue mich sehr, dass wir heute den Andreas Behan bei uns begrüßen dürfen. Dankeschön, dass du da bist.
Gerne.
Und der Herr Behan forscht schon seit Jahren in den Bereichen Rechtsextremismus, Neonazismus, Burschenschaften, Antisemitismus, Rassismus und Behan wird auch seit Jahren von renommierten Zeitungen und Nachrichten zitiert. Deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir an der PH so eine Veranstaltung machen können. Und weil gerade wir als zukünftige Pädagoginnen und Pädagogen haben eine ganz besonders große Verantwortung gegenüber der Gesellschaft. Und das vor allem im Bereich der politischen Bildung, aber auch im Bereich der direkten Aktion gegen Rechtsextremismus. Und wir als ÖHPH Wien möchten auf keinen Fall zulassen, dass menschenverachtende und hetzerische Meinungen einen Platz in unserer Gesellschaft lassen.
Danke auch für die Einladung, danke für Ihr oder Euer Kommen. Ich möchte gleich auch beginnen mit zwei Terminen, auf die ich euch oder Sie hinweisen möchte. Der erste ist am 17. Mai, da wollen die sogenannten Identitären in Wien demonstrieren. Das ist die erste größere rechtsextreme Demonstration, mutmaßlich mit neonazistischer Beteiligung seit 2002. Es gibt eine breite Gegenmobilisierung. Bitte schaut im Internet, welcher Mobilisierung ihr euch anschließen wollt, wenn ihr auf die Straße gehen wollt. Es beginnt um 11 Uhr beim Museumsquartier bzw. um 12.30 Uhr beim Christian-Broder-Platz. Und ein zweiter Termin, noch näher beim Thema, der 4.6. Da planen die Wiener Burschenschaften vor allen Dingen einen Stadtrundgang und eine Podiumsdiskussion, ein sogenanntes Fest der Freiheit, wo sie sich einmal mehr als die legitimen Erben der 1848er darstellen versuchen. Auch da gibt es breite Gegenmobilisierungen. Zum Thema, zu den Burschenschaften, ich habe es jetzt auch schon erwähnt, sie sind, Stichwort WKR-Ball, Stichwort Kommerse, seit einiger Zeit, konkret seit 1994, das war damals der Anlass der Gesamttiroler Freiheitskommers in Innsbruck, wo es das erste Mal in der Zweiten Republik politische, also Gegenproteste gegeben hat, gegen Burschenschaftertreffen und wo es auch, und das ist, wie ich meine, genauso wichtig, eine systematische und kontinuierliche inhaltliche Arbeit kritischer Natur zu diesem Thema begonnen hat. Auch das journalistische Interesse beginnt so um 1994 an diesem Thema zu erwachen. Lass mal vielleicht nur die letzten Kolleginnen Platz nehmen. Gerade aber auf der Straße bei diesen Gegenmobilisierungen werden die Unterschiede, die zwischen den einzelnen Studentenverbindungen bestehen, sehr oft verwischt. Manchmal werfen die politischen Gegner, Gegnerinnen dieser burschenschaftlichen Umtriebe alle in einen Topf, beziehungsweise bezeichnen Verbindungen als Burschenschaften, die gar keine sind, oder Verbindungen als rechtsextrem, die gar nicht rechtsextrem sind. Darum ist es sehr wichtig, auch im eigenen Interesse und nicht nur der Wahrheit verpflichtet, hier zu differenzieren. Und damit möchte ich auch beginnen. Wir differenzieren einmal zunächst der Überbegriff, sind die Korporationen oder Verbindungen, Studentenverbindungen. Diese Verbindungen zerfallen in zwei ungleich große Lager. Das größere, das ist das katholische Lager. Die sind österreich-patriotisch, die sind nicht schlagend, ja, Mensur schlagen wird von der Kirche verurteilt und haben, wie gesagt, die Religion, die christliche Religion, die katholische Religion zum Prinzip. Das wäre der CV, der MKV, dann gibt es hier auch noch katholische Landsmannschaften und ähnliche Verbindungen. Also CV ist auf universitärer Ebene, MKV auf Mittelschulebene. Hier haben wir in der Regel eine ganz klare Abgrenzung zum Rechtsextremismus und auch ganz konkret zu den Burschenschaften. Ja, ich selbst musste mal bei einer Befreiungsfeier in Mauthausen sozusagen dazwischen gehen, wo ich glaube MKVler chargiert haben, das heißt in voller Wick sozusagen eine öffentliche Ehrbezeugung abgegeben haben bei dieser Befreiungsfeier. Warum? Ja, weil sie Leute im KZ hatten. Es gab einen katholischen Widerstand. Insofern besteht natürlich eine Berechtigung für katholische Verbindungsstudenten hier zu chargieren. Und bei der Befreiungsfeier kommen immer hinten am Schluss die linken Gruppen rein. Und die sahen von der Weite eben diese, ich glaube es waren zwei Studierende oder Aktive, eben in der vollen, im vollen Wix, wie es heißt, und wollen schon hinlaufen und der Nazi rausparolen. Ja, weil sie geglaubt haben, diese Provokation hier in Mauthausen, ja, Burschenschafter zu haben. Ich bin sofort dazwischen und gesagt, stopp, das sind keine Burschenschafter, das sind eben katholisch Kooperierte, die haben das Recht hier zu stehen. Die sind zwar auch konservativ, ja, das sind auch mehrheitlich, also es gibt hier schon gemischte Verbindungen, aber die sind außerhalb des CVs, ja, Männerbünde, ja, auch hier viel stärker noch wie dann im zweiten Lager, bilden sich Seilschaften, ja, unterm Ausschluss von Frauen, ja, das ist alles zu kritisieren, ja, aber, und das ist ganz wichtig, sie sind nicht rechtsextrem und sie sind pro-österreichisch. Ja, und sie standen historisch sozusagen auf der anderen Seite der Barrikade, nämlich im Widerstand. Was aber nicht verheimlicht werden soll, ist, dass es auch hier in den 30er Jahren und vor allen Dingen in den 38 einen starken, ja, starke Fluktuation zur NSDAP gegeben hat. Ja, die Zahlen schwanken hier, je nachdem, ob man auch die Deutschen mit einbezieht, zwischen 23 und gar 40% der katholisch Kooperierten, die ins Lager des Nationalsozialismus gewechselt sind. Ganz anders schaut es natürlich hier aus, bei den sogenannten Deutschnationalen, und das ist schon der erste Unterschied, also nicht Österreich-National, sondern Deutschnational anti-österreichisch. Ja? Oder wie Jörg Haider es einmal formulierte, Österreich ist eine ideologische Missgeburt. Ja, also die Ablehnung der österreichischen Nation, die Behauptung, die Mehrheit der Österreicher seien Deutsche. Oder noch schlimmer und seit 2011 auch im Parteiprogramm der FPÖ festgelegt, Angehörige der deutschen Volksgemeinschaft. Ein Begriff, von dem Sie sicher wissen, dass er ein zentrales Element des Nationalsozialismus war. Also das wäre der erste Gegensatz. Der zweite Gegensatz, sie sind schlagend, also mensurschlagend. Zu Mensur kann ich gern dann in der Diskussion oder gegen Ende noch etwas sagen, zu ihrer Bedeutung, welche Arten von Mensur es gibt. Es ist, hat mit dem Duell zu tun, es ist aus dem Duell heraus entstanden. Sie wissen, übrig bleiben von der Mensur oder zurückbleiben sehr oft die sogenannten Schmisse, also die Narben im Gesicht, die sie ja fast am ganzen Kopf tragen, auch auf der Schädeldecke. Jörg Haider hatte seine Narbe hier hinten, er hat sich weggedreht. Ein sehr sympathischer Zug, wie ich finde. Weil es geht bei der Mensur darum, sozusagen genau diese Individualität zu brechen, zu überwinden. Ja. Wir haben es hier zu tun eben mit einem völkischen Menschen- und Weltbild, wo der Einzelne nichts zählt, beziehungsweise nur, wenn er sich in die Gruppe unterordnet und bereit ist, und das ist die wichtige symbolische Funktion der Mensur, wenn er bereit ist, sein Blut für das Vaterland, das wie gesagt Deutschland ist, zu opfern. Also hier ist der symbolische Charakter der Mensur angesprochen, es gibt noch andere Momente auch. Also schlagend, mehrheitlich pflichtschlagend, deutsch-national, das ist, und ein dritter wichtiger Unterschied, die Religion als Prinzip wird abgelehnt. Ja, und dieses sozusagen deutsch-nationale oder schlagende Lager zerfällt dann wieder in mehrere Verbindungstypen. Da gibt es zum Beispiel die Ältesten, die Coas, ja, die mit einzelnen Ausreißern, davon nochmal abgesehen, auch heute bei Weitem nicht so weit rechts außen stehen wie ein Großteil der Burschenschaften. Also ich bin sogar bereit, hier im deutschnationalen Lager noch zu differenzieren. Ja, auch hier werden oft fälschlicherweise alle als Burschenschafter bezeichnet oder als Burschenschaften, das ist falsch. Ja. Es gibt Chors, es gibt akademische Sängerschaft Barden zum Beispiel, die ist ebenfalls nicht rechtsextrem hier in Wien. Ist sogar aus dem WKR ausgetreten wie ein Großteil der Wiener Chors. Ja, weil, Stichwort WKR, Wiener Kooperationsring, ist ein, sozusagen ein Dachverband der schlagenden Verbindungen in Wien, den die Burschenschaften dominieren. Und das ist das Problem. Die Burschenschaften und hier vor allen Dingen die Rechtsextremen, wie die Olympia, aber auch die Teutonia könnten wir hier nennen, nehmen die anderen Verbindungen, die deutschnationalen Verbindungen in Geiselhaft. Ja? Wenn sie es brauchen gegenüber den Medien, stellen sie sich sozusagen, verstecken sie sich hinter sich. Und mir ist es eben wichtig, dass meine oder unsere Differenzierungsbereitschaft auf der Gegenseite beantwortet wird, ja auch mit einer Ausdifferenzierung, dass die gemäßigten Chors zum Beispiel aus dem WKR austreten, weil das natürlich dann auch politisch den Druck auf die verbleibenden Burschenschaften erhöht und sie sich nicht so leicht hinter den anderen verstecken können. Aber wie gesagt, es gibt hier auch noch Landsmannschaften, Turnerschaften, Sängerschaften habe ich schon genannt. Aber die lautesten sind, ich schreibe jetzt gleich, das sind die Szene üblichen Abkürzungen, also B und ein Rufzeichen steht für eine Burschenschaft hier, das heißt Burschenschaften. Ja? Und insofern ist dieser auch mediale Kurzschluss, dass es sich nur um Burschenschaften handelt, auch dem Gegenstand geschuldet, weil das wirklich die lautesten sind. Die Burschenschaften haben einen eminent politischen Auftrag. Ja? Die Chors kennen das Toleranzprinzip, das auch nach innen gilt. Das heißt, es gibt innerhalb der Chors heute vielleicht nicht mehr so wie noch in der Ersten Republik. Der erste Staatspolizeichef der Zweiten Republik kam übrigens aus dem Widerstand, war ein Chorstudent und bei seinem Begräbnis vor, ich glaube, 3, 4, 5 Jahren hat man Hammer- und Sichelfahne und die Fahne des Chors gesehen. Ja? Das wäre bei einer Burschenschaft unvorstellbar. Ja? Bei der Burschenschaft hat schon Diskussionen gegeben 2005 im Zusammenhang mit der Abspaltung des gemäßigten Flügels um Jörg Haider als BZÖ. Ja, eine Wiener Burschenschaft, die Silesia, hat es dabei zerrissen sogar. Ja, weil also die Burschenschaft wirklich ganz eng ideologisch sozusagen fixiert ist und parteipolitisch auf die FPÖ. Ja. Heute mehr denn je, alle Beteiligten, also sowohl Burschenschafter als auch FPÖ, manches ja in einer Person, manchmal in einer Person vereint, gerade in Wien, sprechen von den Burschenschaften als das akademische Rückgrat der FPÖ. Und tatsächlich muss man sagen, dass, wenn es die Burschenschaften nicht gegeben hätte, die FPÖ die Abspaltung des BZÖ 2005 nicht so schnell verkraftet hätte und so schnell wieder auf die Beine und in erfolgreiche Bahnen gekommen wäre. Im Unterschied zu den 90er Jahren, als Jörg Haider sozusagen die Partei in gewisser Weise, ja, in personeller Hinsicht, aber auch in ideologischer Hinsicht etwas mäßigte als Bedingung für die Koalition mit der ÖVP. Im Unterschied zu damals werden die Burschenschaften die Partei nicht noch einmal aus der Hand geben. Ja, da ändert auch die Affäre Mölzer nichts, da ändert auch der nicht ganz freiwillig erfolgte Rückzug von Martin Graf nichts. Ich würde sagen, beide Seiten brauchen einander. Also die Burschenschaften brauchen einen, wenn man so will, Agitator, einen Populisten wie Heinz-Christian Strache, dem man seinen burschenschaftlichen Stallgeruch nicht so ansieht wie zum Beispiel an Martin Graf. Ja? Also da besteht wechselseitige Abhängigkeit. Stellt euch vor, wenn der Martin Graf am Viktor Adlermarkt über das Deutschtum spricht, was da passiert. Ja? Also die FPÖ würde zwischen 3-5% vermutet man dieses Potenzial für so wirklich hardcore deutschnationale rechtsextreme Einstellungen. Also die FPÖ wäre nicht erfolgreich. Also es besteht hier ein wechselseitiges Abhängigkeitsverhältnis. Die Partei oder diese neue alte oder wiedererlangte Macht der Burschenschaften, der Burschenschafter in und über die Partei äußert sich auch in der Tatsache, dass im Parteiprogramm im neuen 2011 dieses Bekenntnis, von dem ich schon gesprochen habe, nämlich zur deutschen Volksgemeinschaft, das kam 1998 unter Haider raus, wurde gestrichen, das wurde 2011 jetzt wieder ins Parteiprogramm aufgenommen. Auch das drückt die Macht, die Hegemonie der Burschenschaften in der und über die FPÖ aus. Aber wie das in Zukunft weitergeht, können wir vielleicht dann diskutieren. Ja, also und ich würde sogar auch noch einmal hier differenzieren, oder ich bin grundsätzlich bereit, auch nicht jede Burschenschaft in einen Topf zu werfen, zum Beispiel in Wien weiß ich zu unterscheiden, eben von der schon genannten Olympia oder auf der anderen Seite gemäßigt, zum Beispiel die oberösterreichischen Germanen. Auch hier kann ich gerne in der Diskussion deutlich machen, was die Gründe sind für diese Differenzierung, warum die einen weniger rechtsextrem sind wie die anderen. Also wie gesagt, nicht einmal alle Burschenschaften sind rechtsextrem, aber, und da bin ich beim ersten Hauptkritikpunkt, wir haben in Österreich das Verbotsgesetz von dem vielen oder von Mehrzahl der Burschenschaften als Verstoß gegen die Meinungsfreiheit bekämpft. Ja, die hätten das gern abgeschafft. Wird sicher auch wieder Thema sein am 4. Juni, wo ja eben Meinungsfreiheit als Parole und Forderung hochgehalten werden wird. Ja, das Verbotsgesetz trennt einen illegalen militanten Rechtsextremismus, auch Neonazismus, vom noch legalen Rechtsextremismus Marke FPÖ, der nicht verfassungsfeindlich ist. Und die Kritik jetzt nicht an allen Burschenschaften, aber doch an manchen oder an sehr vielen, wie gesagt, in Wien wäre das die Olympia. Die Kritik bezieht sich nun auf ihre Funktion, die sie genau hier einnehmen, nämlich als Scharnier. Ja, sie bilden in ideologischer wie in personeller Hinsicht ein Scharnier, das den parteiförmigen Rechtsextremismus, aber auch sein sozusagen kulturelles Vor- und Umfeld verbindet mit dem militanten Rechtsextremismus, mit dem Verbotenen, mit dem Neonazismus. Am Beispiel der Olympia ausgedrückt, dort treffen wir Nationalrats- oder ehemalige Nationalratsabgeordnete wie Martin Graf und Harald Stephan auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist das die Verbindung, die berühmt und berüchtigt oder noch berüchtigter wurde durch die Tatsache, dass sie 2005 niemand Geringeren als David Irving zu einer Rede und zu einer Festrede anlässlich des Stiftungsfestes, das die Olympia immer im November feiert auf ihrer Bude, diesen David Irving eingeladen haben. Also einen international agierenden Neonazi und Holocaustleugner, der, das war das Pech der Olympia, damals gerade mit Haftbefehl gesucht wurde in Österreich. Ja. Und David Irving konnte verhaftet werden, bevor er diese Rede hat halten können. Ja. Also David Irving, sozusagen der Neonazi, es ließen sich noch andere Beispiele nennen, gerade bei der Olympia, aber auch honorige Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, whatever. Also diese Scharnierfunktion ist das, was zuallererst kritisiert wird an vielen Burschenschaften. Und zur Verdeutlichung ein Bild aus dem Jahr 2006 aus Oberösterreich in der Nähe von Braunau. Wie wir sehen, eine burschenschaftliche Veranstaltung. Wir haben hier die sogenannte Mütze, das Band. Vielleicht weil ich oft gefragt werde, wie kann man schnell deutsch-nationale Verbindungen von österreich-patriotisch unterscheiden? Ja, an den Farben. Ja, also schwarz, rot, golden und Varianten davon, beziehungsweise schwarz, weiß, rot, Reichskriegsflagge oder frühere preußische Flagge, kennzeichnen die Burschenschaften, während die katholischen Verbindungen rot, weiß, rot oder rot, weiß haben, oft auch einen Gelbton, um die Verbindung mit der katholischen Kirche oder den Legitimismus auszudrücken. Aber vor allen Dingen erkennt man sie dann, wie gesagt, am Schmiss. Ja, aber ich will eigentlich, Stichwort Scharnierfunktion, auf was anderes raus. Wir sehen hier bei dieser Kundgebung eben nicht nur den Herrn Podgorschek, FPÖ, Nationalratsabgeordneter aus Oberösterreich, meines Wissens Grenzlandsmannschaft Zimbria in Wien und eine finale Burschenschaft in Ried, sondern wir sehen auch Gottfried Küssl, ja, der wohl bekannteste österreichische Neonazi, der selbst auch aus dem deutsch-nationalen Kooperationswesen kommt, wie auch sein Stellvertreter in formeller Art Felix Budin, auch der war in den 90er Jahren Konkneipant, also noch nicht vollwertiges Mitglied, aber immerhin bei der Grenzlandsmannschaft Zimbria. Ja? Also an diesem Bild wird meine, und vielleicht ganz kurz, wer es nicht weiß, Küssl und Budin sind als die Verantwortlichen der wohl grauslichsten, brutalsten Neonazi-Seite, die es je im deutschsprachigen Raum gegeben hat, alpendonau.info, verurteilt worden, ist jetzt rechtskräftig. Diese Seite, auf dieser Seite wurde immer wieder auch ja, gepriesen mit den guten Kontakten zur FPÖ, und angesichts solcher Fotos verwundert das nicht. Ja? Wie gesagt, die Burschenschaften, nicht alle, manche sind quasi das Medium, wenn man so will, in welchem diese Kontakte zwischen Neonazis und der FPÖ stattfinden. Es hieß 2010 auf Alpendonau, dass einige, Zitat, Mitarbeiter, Waffenstudenten sind und dieses Milieu aus eigenem Erleben kennen. Die Burschenschaft ist heute die letzte strukturierte, im gesamtdeutschen Raum vertretene, auch gesamtdeutsch eingestellte Organisation. Als solche wirkt sie unschätzbar wertvoll für den politischen Kampf. Also sagen Neonazi über die Burschenschaften, und sie beziehen sich da auch auf die Geschichte des Nationalsozialismus. Nach dem Verbot der NSDAP 1933 dienten die Burschenschaften vor allen Dingen in der Steiermark, Leoben, Graz als ja, Tarnorganisation, als Auffangbecken für die NSDAP. Also man nutzte sozusagen die burschenschaftliche Struktur, da gab es ja sehr viele Doppelmitgliedschaften in Graz, war die Aktivitas verpflichtet, damals in SA, SS oder steirischen Heimatschutz einzutreten, also da haben wir Deckungsgleichheit fast. Natürlich gab es auch nicht kooperierte Mitglieder in diesen Organisationen. 31, 32 treten in Wien zum Beispiel geschlossen die Aktivitas der Teutonia dem Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbund bei, also lange vor 33, lange auch vor 38. Ja, und diese Schutzfunktion auch der Burschenschaften sollte sich dann in den 90er Jahren noch einmal zeigen, nachdem das Verbotsgesetz novelliert wurde, die Anzahl der Verurteilungen stieg und Neonazis sich zurückgezogen haben. Manche, nicht alle, ein paar sind in den Untergrund gegangen, manche sind ausgestiegen, aber gerade in Wien haben sich doch einige zurückgezogen auf die Buden. Gerade die Burschenschaft Teutonia galt Anfang der 90er Jahre, wenn man so will, als kooperierter Arm der FAPO von Gottfried Küssl, der volkstreuen außerparlamentarischen Opposition. Es war Franz Radl Junior zum Beispiel hier aktiv. Wir sehen jetzt noch ein Foto vom Nowotny-Gedenken am Wiener Zentralfriedhof. Ein sehr symbolträchtiges Foto. Hier wieder Felix Budin, hier ein ja, Anführer aus der Wiener Skinhead-Szene. Also wir sind hier wirklich voll im neonazistischen Milieu. Dann gehen ein paar weitere eher als Skinheads zu identifizierende Neonazis. Dann kommt Gottfried Küssl und von derselben Aktivität 5 Jahre später auch hier Wiener Burschenschaften unmittelbar
in nächster Nähe mit amtsbekannten Neonazis oder ehemaligen Neonazis. Dieser Herr zum Beispiel ist gewechselt zu den Identitären. Er kommt ursprünglich auch aus seiner Burschenschaft. Also gerade die Identitären, die ich vorher genannt habe, die am 17. Mai hier in Wien die Demonstration machen wollen, sind ja überwiegend eine männliche Veranstaltung, wenig überraschend, haben sie ihre Wurzeln in den Burschenschaften, aber manche sind bei ihrer Burschenschaft rausgeflogen, das mag ich auch nicht verheimlichen, also es kommt immer wieder in den Verbindungen zu Spannungen, vor allen Dingen zwischen den alten Herren und den jungen Extremisten. Manche alte Herren treten auch immer wieder im Zorn aus darüber, was für eine Burschenschaft schon ein Problem darstellt, weil sie leben ja finanziell vor allen Dingen von den alten Herren, die einen Teil ihres Einkommens der Verbindung zur Verfügung stellen. Also es kommt hier durchaus immer wieder zu Spannungen. Hier ein Beispiel noch von Alpen-Donau. Vor 70 Jahren starb Horst Wessel, ich glaube, zu dem brauche ich nichts sagen, Waffenstudent und Nationalsozialist. Horst Wessel war Corps Alemannia Wien zu Linz. Das ist die Verbindung, die auch der oberösterreichische FPÖ-Obmann Manfred Heimbuchner angehört. Die Fotos können wir jetzt überspringen. Das überspringen wir nicht. Das ist vom 8. Mai. Sie wissen, oder ihr wisst, am 8. Mai gab es bis vor 2 Jahren immer dieses Totengedenken. Mittlerweile ist es gelungen, den Burschenschaften den Heldenplatz zu nehmen, aber auch das Datum zu besetzen oder wieder in Erinnerung zu rufen als Tag der Befreiung. Das war 2011 noch nicht so. Da gab es noch dieses burschenschaftliche Totengedenken beim Äußeren Burgtor. Sie sammelten sich gegenüber der Universität auf der Möllkörperstei, wo der Wiener Akademische Turnverein ist. Und wir sehen hier einen Neonazi aus Deutschland, nähe Hamburg, beim Zeigen des Hitlergrußes. Ja. Und auch aus seiner Umgebung wird er, ich habe noch 2, 3 Fotos, dann sozusagen eine ganze Reihe, niemand hält ihn davor ab. Um auch auf eine Form der Kontinuität hinzuweisen, ich werde da zum Nationalsozialismus noch doch einiges sagen dann. Ein Plakat aus dem Jahr, ich glaube es war 2010, die Einladung zu einem Vortrag von und mit Richard Mehlisch, ein bekannter Antisemit, tritt auch bei Neonazis auf. Einladen tut die Arminia Czernowitz in Linz, eine Burschenschaft, eine relativ starke Burschenschaft in Oberösterreich, der gehört unter anderem der Linzer Stadtparteiobmann und Sicherheitsstadtrat, ja, Stichwort Bürgerwehr, Detlef Wimmer an. Ja, und wir haben dieses Plakat gesehen, und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das Sujet, Gott, die mit Bildern arbeiten, mit historischen Bildern, denen kommt dieses Sujet wohl bekannt vor. Uns ist es bekannt vorgekommen, wir haben ein bisschen recherchiert und schaue da. Also hier steht Globalisierung und Fremdherrschaft, das ist offensichtlich neu aufgegeben. Wir haben das Original gefunden. Das sieht so aus. Ja. Also sie haben nur das Hakenkreuz retuschiert und Globalisierung und Fremdherrschaft statt Marxismus und Hochfinanz. Sonst ist alles gleich geblieben. Ja. Deutlicher kann man die Kontinuität zwischen Nationalsozialismus und, wie gesagt, nicht dem ganzen Lager, aber doch vieler Burschenschaften, glaube ich, nicht auf den Punkt bringen. Sie haben sich übrigens offiziell als Verbindung nie dafür entschuldigt oder sich davon distanziert. Noch einmal zu den Identitären, die, wie gesagt, am 17. in Wien demonstrieren wollen. Wir fanden auf der Homepage der Identitären das Bild, die tun sie immer, oder damals haben sie es noch, mittlerweile gehen sie ein bisschen anders damit um, ihre Gesichter unkenntlich gemacht. Und man sieht sie hier beim Transparentmalen, Heimat, Freiheit, Tradition, das sind die 3 Schlagwörter der Identitären, sind sehr nahe am Ehre, Freiheit, Vaterland, diesen 3 Schlagwörtern der Burschenschaften. Ja, und man hat einmal geschaut, wo könnte das gemacht worden sein, das ist offenbar ein größerer Raum. Ja, und man ist fündig geworden, es ist der Kneipraum der Arminia Czernowitz und tatsächlich gab es eine fast 100%ige Identität, wie wir dann draufgekommen sind, zwischen der Linzer Burschenschaft Arminia Czernowitz und den Identitären. Und da bin ich auch bei einem Grund für das Entstehen der Identitären Bewegung. Die Burschenschaften, zumindest die akademischen, und hier auch nicht alle, aber doch einige, haben momentan größere Rekrutierungsprobleme. Ja. Ihnen fällt es zunehmend schwerer, und das hängt natürlich auch mit dem Gegenwind zusammen, den Sie seit 1994 eben erfahren. Ihnen fällt es zunehmend schwerer, Nachwuchs zu rekrutieren. In Wahrheit reproduzieren Sie sich sozusagen aus sich heraus selbst. Also es sind ein paar Familien, die so seit längerer Zeit hier das Milieu bestimmen. Wenn man so will, es gelingt Ihnen kaum wirklich von der Straße weg, junge Studierende für eine Verbindung zu gewinnen, und dafür sollten, würde ich mal thesenhaft behaupten, auch die Identitären dienen, dass sie Leute, die mit Rechtsextremismus, mit Deutschnationalismus, mit Völkischen eigentlich nichts am Hut haben, sozusagen langsam heranführen an die Ideologie und an die Bewegung. Betrifft vor allen Dingen nur die Männer, aber wie gesagt, das überrascht ja nicht angesichts des burschenschaftlichen Hintergrundes der Identitären. Zurück zur Kritik. Ein weiterer wichtiger Kritikpunkt an den Burschenschaften, neben dieser Scharnierfunktion, dieser Verbindungsfunktion zum Neonazismus, ist der Umgang mit ihrer Geschichte. Ja? Anstatt, wie das der CV gemacht hat und wie das andere gemacht haben, auch hier haben wir antisemitische Geschichte, anstatt sich hinzustellen und zu sagen, ja, wir waren die Wiege des völkischen und dann rassistischen Erlösungsantisemitismus. Ja, wir waren gerade auf akademischem Boden die Wiege des Nationalsozialismus. Das war nicht nur einfach ein Irrweg, und das war nicht einfach nur fehlgeleiteter Idealismus, sondern von Anfang an ein verbrecherisches Unterfangen, wie wir heute wissen. Ja, das sind Sätze, die werden Sie von einer Burschenschaft nicht hören. Ja, das verhindert wird das unter anderem, neben einer ideologischen Verhärtung, verhindert wird das durch das sogenannte Lebensbundprinzip, ja, das sozusagen den jungen, frisch einspringenden Fuchs, den Neuling, der es erst durch die Probezeit muss, von einem Jahr, bis er dann zum Burschen aufsteigt. Also diesen Fuchs verbindet mit dem alten Herrn, der auch schon tot sein kann. Ja? Wir haben hier einen regelrechten Toten-Ahnenkult, wie wir das auch kennen, aus ähnlichen Bewegungen. Vor allen Dingen einen Heldenkult, ja? Der im Krieg, im Kampf gefallene Tote wird hochgehalten. Auch in ja, Verzeichnissen, auf Ehrentafeln, ein bekanntes Beispiel aus Innsbruck, Irmfried Eberl, Burschenschaft Germania, erster Kommandant des Vernichtungslagers Treblinka, erschien noch in den 80er Jahren im örtlichen Verzeichnis, sozusagen der im Andenken zu behaltenden alten Herren auf. Ähnliches gilt für Gerhard Lausecker, dem die Burschenschaft Suevia, also es ist ein Pogrom, ein November-Pogrom-Täter, ist dann nach Argentinien geflohen, wo er dann auch verstorben ist. Dieser Gerhard Lausecker ist nach wie vor am Schwabendenkmal am Innsbrucker Friedhof verewigt. Auch Ernst Kaltenbrunner, um hier noch einen weiteren, vielleicht den prominentesten Kriegsverbrecher zu nennen, der war alter Herr der Grazer Burschenschaft Arminia. Also wir sehen, und ich kann dann in der Diskussion gern noch mehr nennen, also fast jede Burschenschaft hat einen alten Herrn, der entweder vor 38 als Blutzeuge der Bewegung, Stichwort im Juliputsch der NSDAP, oder dann nach 45 als Kriegsverbrecher hingerichtet wurde, sozusagen den Tod fand. Und diese, und das ist die Kritik, diese alten Herren, auch wenn sie eben Kriegsverbrecher waren, ja, werden nach wie vor in Ehren gehalten. Ja, sie vermögen es nicht, sich hinzustellen und zu sagen, dass das Verbrecher waren, dass die Ideologie verbrecherisch war. Wie gesagt, das Lebensbundprinzip hindert sie daran, und es scheint so, dass dieses Prinzip ja, auch über den Tod hinaus gilt. Stattdessen, also anstatt die Verstrickungen in den Nationalsozialismus, die Rolle als Avantgarde des Antisemitismus und so weiter einzugestehen, stellen sie sich hin und lügen. Oder ja, tischen uns Legenden auf. Die bekannteste und die berühmteste vielleicht ist die, sie seien 1938 verboten worden. Ja? Und manchmal, so wie Martin Graf, der weiß, wie er formulieren muss, lügen sie mit der Wahrheit. Zum Beispiel, wenn Martin Graf sich hinstellt und sagt, die Kooperationen sind 1938 verboten worden. Ja? Und es stimmt, es sind Kooperationen 1938 verboten worden. Auch manche Chors, ein Chor zum Beispiel, ist geschlossen in den Widerstand gegangen. Ja? Aber keine Burschenschaft. Ja? Burschenschaften haben sich, es war eine festliche Zeremonie im Wiener Konzerthaus im Mai, ich glaube es war Mai 1938, wo sie die Fahnen das letzte Mal in der Öffentlichkeit getragen haben und niedergelegt haben vor der Hakenkreuzfahne. Warum? Weil sie am Ende ihres Weges war. 1933 heißt es in den burschenschaftlichen Blättern, dem Zentralorgan, wofür wir seit 1815 oder 17 das Wartburgfest, wofür wir seit damals Tag ein, Tag ausgekämpft haben, ist mit der nationalen Revolution Wirklichkeit geworden und darum sozusagen legen wir hier unsere Farm ab. Also wir sind nicht mehr notwendig. Für mich, ich weiß nicht, wie es euch geht, für mich schaut der Verbotenwerden anders aus oder oppositionelle Haltung. Sie haben sich, wie gesagt, feierlich selbst aufgelöst und ein Großteil, ich würde sagen mindestens 80% der akademischen Burschenschaften haben sich als sogenannte Kameradschaften in den Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbund eingegliedert. Ja, dass es da Reibereien und Spannungen gegeben hat, ja, mit nicht kooperierten studentischen Nazis. Ja. Da ging es auch um die Vorherrschaft und so weiter, um Personenentscheidungen und, um Macht und Einfluss. Das will ich gar nicht bestreiten. Aber daraus lässt sich keine oppositionelle Haltung oder gar eine widerständige Haltung konstruieren. Gernot Stimmer, bekannter Politikwissenschaftler und Elitenforscher, hat in seinem Beitrag zum burschenschaftlichen Widerstand gezählt und er hat einen sehr weiten Widerstandsbegriff. Da zählt sogar der internationalsozialistische Dissens zum Widerstand. Ja? Und auf Basis dieses sehr weiten Widerstandsbegriffs kommt er gerade mal auf 3. Ja? Der berühmteste Burschenschafter wäre Bernardis. Und dem gegenüber stehen die zahlreichen Illegalen, die SS-Führer, die Kriegsverbrecher. Wie gesagt, jede Burschenschaft hat hier einige vorzuweisen. Also wir können nicht, so wie der Wiener Soziologe und Chorstudent Roland Giertler das im Februar in der Kronenzeitung gemacht hat, einfach uns hinstellen und sagen, die Burschenschaften ein paar waren Nazis, aber es waren auch welche im Widerstand. Ja? Also hier ist, hinkt, also ist, das kann man nicht in Relation setzen. Dominant, wie gesagt, ist die Verstrickung mit dem Nationalsozialismus. Aber anstatt die einzugestehen, wie gesagt, lügt man, man strickt an Legenden. Und ich sage dann immer, wenn mir ein Burschenschafter sagt, ja, aber wir sind ja 1938 verboten worden, sage ich immer, ja, ihr seid schon verboten worden. Die ersten schon in den 1880er Jahren, in der Monarchie noch, wegen antisemitischen Hetzreden. Dann 1896, alle Burschenschaften, oder fast alle, die sogenannten Weidhofener Beschlüsse angenommen haben. Ihr müsst wissen, es begann mit der Nicht-Mehr-Aufnahme von Juden. 1878 die erste Wiener Burschenschaft Libertas, existiert bis heute, Walter Rosenkranz, FPÖ, Nationalratsabgeordneter und Bildungssprecher. Es ist Lehrer meines Wissens, Walter Rosenkranz oder Rechtsanwalt, nein. Also müssen wir dann nachschauen. Also Walter Rosenkranz ist im alter Herr dieser Burschenschaft Libertas, die als erste Wiener Verbindung 1878 im Judenrein war, aber sie blieben ja nicht dabei stehen. Sie schlossen dann, und da sieht man, dass das Lebensbundprinzip nichts galt, das wurde dem Primat des Antisemitismus geopfert. Ja, sie schlossen nämlich auch die alten, also die jüdischen alten Herren aus. Nicht alle, aber doch die meisten, das taten zum Beispiel ein Großteil der Korps nicht. Die haben zwar auch ab Anfang 20. Jahrhundert, also später nach den Burschenschaften, warum das so war, dazu komme ich gleich, auch keine Juden mehr aufgenommen, aber sie weigerten sich, die alten Herren auszuschließen, so nicht die Burschenschaften. Aber die Burschenschaften, denen war das auch noch zu wenig und deswegen kam es eben zu den Weidhofener Beschlüssen, nach denen Juden auf akademischem Boden sozusagen straffrei beleidigt werden konnten. Also sie galten als nicht mehr genugtuungsfähig. Arthur Schnitzler weist in seiner Autobiografie oder in seinen autobiografischen Notizen auf die Hintergründe hin, nämlich dass die jüdischen Kooperierten, die wie gesagt bis in den 1870er, 1880er Jahren mit den Deutschnationalen in Verbindungen waren, bevor die eben dann eben so wütend antisemitisch geworden sind, haben dann ihrerseits Verbindungen gebildet. Die berühmteste, die Kadima von Theodor Herzl, er war bis 1882 Burschenschaft Albia. Dann kam es zu einem Richard Wagner Kommers 1882 anlässlich des Todes und bei diesem Kommers wurden übelste antisemitische Hetzreden geschwungen. Herzl kriegt davon Kunde und tritt aus der Burschenschaft aus. Ja? Insofern auch hier sei mir die Anmerkung erlaubt, ich halte es für intellektuell wirklich unredlich, wenn sich Burschenschafter halt herstellen und sagen, ja, wir können nicht antisemitisch sein, weil Theodor Herzl war Burschenschafter oder Viktor Adler. Ja? Dann muss man fragen, was ist Viktor Adler für ein Argument? Viktor Adler ist kein Jude. Aber offensichtlich sehen sie ihn als Juden, ja, weil sie eben kein religiöses Verständnis haben, sondern ein rassisches Verständnis, offenbar bis heute. Sonst würden sie Viktor Adler nicht als Alibi-Juden, er ist bekanntlich konvertiert. Ja. Und was bei Viktor Adler dazukommt, wie wir vor allen Dingen aus seinen Briefen und privaten Schriften wissen, war er ein wütender Antisemit. Ja. Also entweder sind diese Alibi-Juden, die die Burschenschaften immer nennen, von ihnen ausgeschlossen worden, vertrieben worden oder ausgetreten. Ja. Auch Heinrich Heine, der ist zwar ausgeschlossen worden, hat sehr früh erkannt, wozu seine ehemaligen Bundes- und Waffenbrüder fähig sind und davor auch gewarnt in seinen Schriften. Dennoch wird auch er immer sozusagen ja, instrumentalisiert, aber ganz gern machen sie das, wie gesagt, oder vor allen Dingen mit Theodor Herzl. Und es stimmt, Herzl war Burschenschafter, aber wie gesagt, er wurde von den Antisemiten, vom Antisemitismus vertrieben und die Kadima und andere jüdische Verbindungen, und das kennen wir ja aus anderen sozusagen Minderheiten-Mehrheiten-Verhältnissen, die waren natürlich bestrebt, noch besser zu fechten als die deutsch-nationalvölkische Mehrheit. Ja, und haben auch zugegeben, jede Gelegenheit genützt, denen eine sozusagen Hatz aufzubummen, wie man im Milieu sagt, also mit ihnen zu fechten, also Duell zu machen oder sich zu duellieren. Ja, und mit den Weidhofener Beschlüssen hat man sich einfach dieser lästigen Waffengänge, wie das ein Zeitzeuge beschrieben hat, entledigen können. Ja, man musste nicht mehr mit Juden fechten, man durfte ja nicht mal mit Juden fechten. Diese Weidhofener Beschlüsse, wie gesagt, gehen von den österreichischen Burschenschaften aus und breiten sich dann immer mehr aus, auch nach Deutschland. Hier ist auch noch wichtig zu wissen, mittlerweile ist das eigentlich historisch, diese Differenzierung, aber Ende der Monarchie, in der ersten Weimarer Republik und auch nach 1945 waren die deutschen Burschenschaften in Deutschland weit weniger antisemitisch, nationalsozialistisch als in oder neonazistisch dann verstrickt als in Österreich. Es waren die Ostmärker, wie sie sich auch bis heute stolz nennen teilweise, die den Antisemitismus und auch die Weidhofener Beschlüsse sozusagen in Deutschland durchgesetzt haben. Ja? Das war ihr Hauptkampf. Manche sprechen hier von der Mitgift, sozusagen der Antisemitismus, hier der rassistische Antisemitismus, quasi die Mitgift darstellt, die Österreicher mitbrachten, als sie sich mit den Deutschen zusammenschlossen. Und nach 1945, und die deutschen Burschenschaften wussten das natürlich, konnten sich daran erinnern, vielleicht nicht persönlich, aber das ist auch niedergeschrieben, was vor 1933 sozusagen das Verhältnis war und wollten nach 1945 die Österreicher nicht mehr drin haben. Ja? was auch mit der unterschiedlichen Verarbeitung des Nationalsozialismus in Deutschland und Österreich zu tun hat. In Deutschland zum Beispiel bei den Burschenschaften war es so, dort hatten wir CDU, CSU, sogar Grüne, ja, Minister, es gibt einen grünen Ministerpräsidenten, der bei einer Burschenschaft war oder ehemaligen. SPD musste sogar einen Unvereinbarkeitsbeschluss erst vor ein paar Jahren sozusagen veranlassen, dass man nicht bei der Burschenschaft Danubia in München eine sehr weit rechts stehende Verbindung und in der SPD sein kann. Ja? Also es wäre in Österreich unvorstellbar, ja? Zumindest heute. Und ich spreche jetzt nur von den akademischen, bei den Mittelschulverbindungen, wie gesagt, da schaut es ein bisschen anders aus, da kann man auch reinrutschen, aber da kommt man auch in der Regel wieder raus, wie der Wiener Bürgermeister Michael Häupl, dem das in Krems passiert ist in seinen Jugendtagen, aber der dann erkannt hat, dass das nicht das Richtige ist. Wird aber trotzdem immer wieder von den Burschenschaften als Argument genommen, ja, wir können nicht so weit rechts sein, wenn auch der Michael Häupl bei uns war. Ja, und die Deutschen wussten, dass die Osten, also wem sie den Antisemitismus und gewisserweise den Nationalsozialismus maßgeblich zu verdanken haben und wollten die Ostmärker nicht drin haben nach 1945. Da gab es lange Kämpfe, erst seit 1971 ist es den österreichischen Burschenschaften möglich, in den Dachverband Deutsche Burschenschaft einzutreten und ja, sie haben davon ausführlich Gebrauch gemacht. Zuletzt die wohl am weitesten rechts außen stehende Burschenschaft Teutonia, die 2007, 2008 erst beigetreten ist und haben dort sukzessive alle wichtigen Ämter in den burschenschaftlichen Blättern, Pressesprecher und besetzt. Ja, es kommt, ist richtig so ein Entrismus, wenn man so will, von rechts haben den Dachverband in ihre Hände sukzessive bekommen, natürlich in Zusammenarbeit mit auch rechtsextremen deutschen Verbindungen, mit denen sie in der burschenschaftlichen Gemeinschaft zusammengeschlossen sind. Ich sage immer, wenn man schnell schauen will, ist, wie weit rechts ist eine Burschenschaft, schaut, ob sie Mitglied der burschenschaftlichen Gemeinschaft ist. Ja? Die Oberösterreicher Germanen, die ich zuvor erwähnt habe, im Unterschied zum Beispiel zu Olympia, sind aus der BG ausgetreten, aus den richtigen Gründen. Ja? Das ist sozusagen der rechteste rechteste Pressure Group in der deutschen Burschenschaft. Und die haben es geschafft, den Verband rechts an die Wand zu fahren. Ja. Einst mal ein großer Dachverband mit über 110 Verbindungen, sind es heute gerade noch 70. Ja. Nicht einmal mehr die Urburschenschaft ist meines Wissens in der deutschen Burschenschaft und geschweige denn Burschenschaften, die CDU, CSU, SPD oder Grüne zu den Mitgliedern haben, sind alle ausgetreten. Ja. Insofern müsste ich ja als Kritiker des Burschenschafterwesens den Ostmärkern dankbar sein, ja, dass sie hier mit ihrem auch weltanschaulichen Fundamentalismus die deutsche Burschenschaft an die Wand gefahren haben. Aber zurück zu den Verboten. Wie gesagt, die Ostmärker waren immer antisemitisch, aber wir können diskutieren, warum das so war. Ich stelle hier nur mal eine These von Adam Wandrutzka, der selbst auch aus dem Milieu kommt, in den Raum. Er spricht vom Grenz- und Auslandsdeutschen Komplex. Ja, oder anders formuliert, je weiter wir an die Grenzen des Deutschtums vordringen, desto extremistischer, desto antisemitischer wird und wurde es. Oder anders formuliert, wie kann ein Herr Odilo Globocnik, Sie wissen, Hauptkriegsverbrecher, einer der Hauptkriegsverbrecher, auch Kooperierter, ich glaube Penales Korps, wie kann ein Herr Odilo Globocnik sein Deutschtum unter Beweis stellen? Indem er noch antisemitischer, noch unter Anführungszeichen deutscher ist, und das zeigt eben die Geschichte ganz deutlich. Zurück zu den Verboten, wie gesagt, 1896, die Burschenschaften, die den Weidhofener Beschluss annehmen, werden verboten. Die nächsten Verbote kommen dann 33, 34, vor allen Dingen in der Steiermark, ich habe es erwähnt, als Tarnorganisationen der NSDAP. 38, also ich zumindest würde nicht vom Verbot sprechen, 1945 sehr wohl, die Alliierten verbieten die NSDAP, den Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbund, das heißt auch die Burschenschaften sind verboten und zunächst in den 40er Jahren können sie auch sich nicht rekonstruieren. Also der Entnazifizierungseifer ist noch ungebrochen. Es gibt erste Versuche, Aber natürlich nicht als Burschenschaft Olympia, das wäre sofort verboten worden, sondern als, weiß nicht, einmal die einen heißen Geselligkeitsverein Danubia, Tischgesellschaft so und so, also möglichst harmlos klingende Namen. Aber wie wir ja wissen, Ende der 40er Jahre, die Anti-Hitler-Koalition wird durch den Kalten Krieg abgelöst, der Entnazifizierungseifer erlischt und die Burschenschaften können sich rekonstituieren. Ab 51 darf man auch mit Mütze und Band wieder an die Universität. Die Mensur wird wieder erlaubt, die war bis 38 verboten, wurde 38 legalisiert im Nationalsozialismus, 45 wieder verboten und dann 51, 52 wieder erlaubt. Und sie ist es bis heute. Ja? Auch das ist mir persönlich unerklärlich. Ich bin kein Jurist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es möglich ist, dass es sowas gibt wie ein Einverständnis zu einer schweren Körperverletzung. Und die stellt die Mensur nicht immer, aber doch sehr oft dar. Also es fehlen oft Ohren, Teile der Nase. Ich habe schon einen ohne Oberlippe gesehen, Schädeldecke. Ja, mir graust auch. Aber in dem Milieu ja, ist es Ausdruck von Ehre, von Härte. Oder wie Adorno sagt, wer hart ist zu sich selbst, er kauft sich damit das Recht, hart zu anderen zu sein. Das ist genau dieser Habitus ohne Mitleid von dem Norbert Elias in den Studien über den deutschen Sprach, der hier mit der Mensur auf den Boden der Burschenschaften eintrainiert wird. Ja, ein zum Verbot noch, um das abzuschließen, wie gesagt, 45 das tatsächliche Verbot, nicht 38. Die Burschenschaft Olympia zumindest wurde auch dann danach noch einmal verboten, nämlich 1961 als, wenn man so will, personelles Reservoir des Südtirol-Terrorismus, Stichwort Kinderkreuzzug, Norbert Burger, ja, befiehlt, wenn man so will, jungen Kooperierten, mehrheitlich Kooperierten, das waren zum Teil 18-, 19-Jährige, darum haben die autochthonen Südtirol-Aktivisten das abfällig Kinderkreuzzug genannt, ja, befiehlt er ihnen Molotow-Cocktails mit Zeitzündern, ja, in Gebäck auf Bewahrungsstellen norditalienischer Bahnhöfe zu deponieren. Ja. Bis Rom runter, also Bologna, Verona. Zum Glück explodieren die alle vorher. Leider einer in einem Bus, da gibt es mehrere Verletzte. Aber ja, die Täter können verhaftet werden, sitzen lange im italienischen Gefängnis. Ja. Und das ist ein wichtiger Unterschied. Der Neonazi, auch hier im Südtirol-Beispiel sieht man das ganz deutlich, oder ganz allgemein, faschistischer Terror richtet sich immer gegen Personen, gegen Zivilisten, Zivilistinnen. Im Unterschied zum autochthonen Südtirol kann man auch Terror nennen, aber es gibt immer einen Unterschied, der sich vor allen Dingen gegen Strommasten und faschistische Denkmäler richtete. Deswegen wurde die Olympia verboten, auch einige Verstöße gegen das Verbotsgesetz waren ein Grund. Aber leider muss man sagen, 1973 mutmaßlich Teil des Deals, den Bruno Kreisky unter Verrat der antifaschistischen Prinzipien der SPÖ mit Friedrich Peter geschlossen hat, zur Mehrheitssicherung, so viel auch zur Rolle der Sozialdemokratie, die auch nach 45 vor die Wahl gestellt, ja, oder es war nicht gleich 45, aber ab 48 herum, vor die Wahl gestellt, die eigenen Intellektuellen mehrheitlich jüdischer Herkunft und dem linken Parteiflügel zugehörig aus dem Exil zurück einzuladen, weil man sie ja braucht für die gerade sozusagen verstaatlichte Industrie, damit nicht alles der CV besetzt, ja, wo es eine viel ungebrochenere intellektuellen Kontinuität oder Elitenkontinuität gegeben hat, wie in der Sozialdemokratie, ja, hat man nicht die eigenen Leute eingeladen, zurückzukommen. Es gibt Briefe, kann man nachlesen, unter anderem vom Innenminister Helmer, der gleichzeitig den Antisemitismus geleugnet hat und sagt, na, kommt es nicht zurück, bei uns ist der Antisemitismus nur so stark, dann hast du wieder wie in der Ersten Republik, wir sind eine Judenpartei. Ja, also bleibt so. Und dann haben die Betreffenden nie wieder was gehört vom Innenminister Helmer. Ja, stattdessen hat man sich hier bedient. Ja, um nicht alles dem CV zu überlassen. Das erklärt, warum bis in die 80er Jahre, ich glaube der letzte war Hugo Michael Sekira, also der so einen Fahrer, wie man auch sagt, in der Szene im Gesicht gehabt hat, warum bis in die 80er Jahre die verstaatlichte Industrie, warum da so viele Burschenschafter gesessen sind. Alle auf dem Ticket der SPÖ. Ja, so viel sei hier angemerkt, auch zu den antifaschistischen Prinzipien, also die Olympia, wie gesagt, die auch in der Zweiten Republik verboten war. Um vielleicht eine neben diesem Verbotslegende eine zweite Legende, und da komme ich dann auch schon zum Ende, hier zu erwähnen und vielleicht zu dekonstruieren oder hoffentlich. Das ist die Behauptung, man sei der legitime Erbe oder die legitimen Erben von 1848. Ja, das heißt, man sei demokratisch, also ein Verfassungsstaat, dem verfassungsmäßig zustande gekommenen Staat und so weiter verpflichtet. Ja, da müssen wir ein bisschen zurückgehen in die Geschichte zur Gründung der Burschenschaft. Sie entstanden in den antinapoleonischen Befreiungskriegen. Ja, und wie das halt so ist in so Kriegen, man bekämpft ja nicht nur ein Land oder die Menschen aus dem Land, sondern auch die Ideen. Und gerade die napoleonischen Eroberungen hatten ja durchaus was Missionarisches. Ja. Überall, wo Napoleon siegreich wird, gilt das erste bürgerliche Gesetzbuch sozusagen auf dem Boden der Code Napoleon. Überall werden die Juden und Jüdinnen aus dem Ghetto befreit, ja, werden wie in Frankreich zuvor emanzipiert, unterliegen nicht mehr einem Sonderrecht. Ja, und in dieser sozusagen Gegenbewegung, die auch eine militärische war, aber auch eine ideologische, konstituiert sich jetzt das deutsche Volk und die Burschenschafterbewegung. Das sind Autoren wie der Friedrich Jahn oder Ernst Moritz Arndt, aber auch Fichte wäre hier zu nennen. Das waren die sogenannten Demagogen, die Deutschtümler, die ihr deutsches Volk jetzt in zweifacher Abgrenzung konstruieren als Abstammungsgemeinschaft. Und das ist eine wichtige Abgrenzung zu den Ideen von 1789, wo ja Nation als politische Willensgemeinschaft gefasst wurde. Nicht so der deutsche Nationalismus, der, wie gesagt, das Volk als Abstammungsgemeinschaft aufs Tapet brachte. Also der äußere Feind dieser jungen deutschen Nation war Frankreich, der innere Feind waren die Juden und Jüdinnen. Von Anfang an, warum? Weil sie, und das ist diese krude cui bono-Logik des Antisemitismus, weil sie quasi als fünfte Kolonne Frankreichs wahrgenommen wurden. Aber was heißt cui bono-Logik? Der deutsche Nationalist, der gegen Napoleon kämpft, sieht, überall wo Napoleon erfolgreich ist, profitieren die Juden davon. Objektiv tun sie ja durch die Emanzipation. Cui bono, wem nützt es? Also müssen die Juden dahinter stecken und die Jüdinnen hinter den, also mit Napoleon und mit den Franzosen unter einer Decke stecken. Dieses Gemengelage, wenn man so will, aus kollektivem Freiheitsdrang, völkischen Nationalismus, antifranzösischen Ressentiment und eben Antisemitismus drückt sich dann auf der Wartburg 1817 das erste Mal aus. Es kommt zur ersten deutschen Bücherverbrennung. Turnvater Jahn hat mutmaßlich die Liste der zu verbrennenden Bücher zusammengestellt, und dort hat man nicht nur den Code Napoleon verbrannt, sondern auch eine Schrift von Saul Ascher mit dem Titel Germanomanie, eine ja fast schon prophetisch zu nennende Schrift, was der Menschheit droht, wenn ja, die damaligen Zeitgenossen, Zeitgenossinnen dieser Germanomanie nicht entschieden entgegentreten. Also wirklich prophetisch. Genauso prophetisch war Heinrich Heine, der damals ja geschrieben hat, wo man, also 1822, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man am Ende auch Menschen. Also auf der Wartburg wurde ja darauf hingewiesen, als sie Saul Aschers Werk den Flammen übergeben haben, dass es sich hierbei um einen Juden handelt. Wehe dem Juden, der spottet über das Volkstum. Ja? Und auch von der Inszenierung sollte dann 1933 die zweite deutsche Bücherverbrennung genau demselben Muster folgen. Also Übergabe in die Flamme und Spruch. Auch diese zweite deutsche Bücherverbrennung wurde maßgeblich, wie ihr sicher wisst, von Burschenschaftern auch hier in Österreich sozusagen vorbereitet und dann durchgeführt. Heinrich Heine schreibt dann retrospektiv 1840, auf der Wartburg krächzte die Vergangenheit ihren obskuren Rabengesang, und bei Fackellicht wurden Dummheiten gesagt und getan, die des blödsinnigsten Mittelalters würdig waren. Auf der Wartburg herrschte jener unbeschränkte Teutomanismus, der viel von Liebe und Glaube kreinte, dessen Liebe aber nichts anderes war als Hass auf Fremdes und dessen Glaube nur in der Unvernunft bestand und der in seiner Unwissenheit nichts Besseres zu erfinden wusste, als Bücher zu verbrennen. Und wie gesagt, der Hinweis, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man am Ende auch Menschen. Also so beginnen die Burschenschaften. Der Antisemitismus ist ihnen sozusagen in die Gründung eingeschrieben, aber, und das ist jetzt wichtig, es kommen so 1830 Eindruck der nächsten französischen Revolution, Juni-Revolution, zum sogenannten Hambacher Fest. Also durchaus wirklich schon eine revolutionär zu nennende Erhebung, an der tatsächlich, jetzt nicht österreichisch, aber doch in Deutschland, Burschenschaften beteiligt waren. In Österreich gründet sich die erste Burschenschaft, meines Wissens die Olympia, 1859, also relativ spät. Kors hat schon manche ein bisschen davor gegeben. Ja, unter dem Eindruck sozusagen der französischen Juni-Revolution kommt es zu einer Radikalisierung. Es gab nämlich in der Urburschenschaft und in den ersten Burschenschaften schon noch einen Flügel, der sie nicht mit Jahn, nicht mit Arndt und so, so denen nachlief, sondern es mit Hegel hielt. Ja? Also vor allen Dingen im süddeutschen Raum, ja, ging um Würzburg und so. Das waren auch jene Burschenschafter, die 1819 sich schützend vor die Juden gestellt haben, als bei den Hep-Hep-Krawallen ein Mob, sozusagen ein Pogrom veranstaltete. Da waren die Burschenschafter und Demagogen sozusagen bei den Angreifern, das war ja die Jahn-Fraktion, aber die Hegel-Fraktion, wie gesagt, muss man auch sagen, hat tatsächlich Juden und Jüdinnen geschützt. Und diese Fraktion kriegt jetzt ab 1830 sozusagen die französisch-republikanische Fraktion Aufwind und tatsächlich in Österreich weniger, wie gesagt, da gab es keine Burschenschaften, aber in Deutschland vor allen Dingen kommt es zu einer ganz zentralen Beteiligung von Burschenschaften am Revolutionsversuch 1848. Unbestritten, ja, aber, jetzt kommt das große Aber, Turnvater Jahn, der dann auch in der Paulskirche ja vertreten war als Kreiser, als alter Mann, hat zeitlebens gegen diese Verfälschung der burschenschaftlichen Ideale, er hat sie auch Verwälschung genannt, gewettert. Er war, wie gesagt, 1848 in der Minderheit, aber sehr schnell sollte, und dann vor allen Dingen in der Niederlage, aus dieser Minderheit wieder die Mehrheit werden. Sehr schnell sollten die republikanisch-demokratischen Traditionen aus den Burschenschaften rausgedrängt werden, nämlich genau als jüdisch. Und das erklärt, warum, also das ist meiner Meinung nach eine sehr plausible These, warum die Burschenschaften viel früher, viel radikaler antisemitisch waren als die stets kaisertreuen Korps. Warum? Die Burschenschaften, also nach dem Scheitern der Revolution, machen die Burschenschaften wieder den Kotau vor dem Kaiser, vor der alten Herrschaft, verraten die Revolution, ja, erklären sich konservativ nach dem Vorbild der Korps, fangen zum Mensurfechten an und, übernehmen sozusagen so feudalistische Strukturprinzipien und es sich bitte jetzt nicht wörtlich vorzustellen, sondern es ist jetzt nur ein Bild, sozusagen machen so den Kotau vom Kaiser, ja, wir wollten ja nicht, die Juden haben uns aufgehetzt. Ja, das war genau die reaktionäre Propaganda zu Zeiten der Revolution, die Burschenschaften übernehmen. Das ist ja das Werk von jüdischen Redelsführern, wir wollten es nicht. Ja, und es ist eben die These, dass aus der Niederlage und aus dem Verrat vor allen Dingen der Revolution, aus dem Verrat der Demokratie, der Republik, sozusagen ein schlechtes Gewissen resultiert. Und dieses schlechte Gewissen haben die Juden, also die ehemaligen sozusagen Waffenbrüder, auch in der Revolution repräsentiert. Und deswegen sich so massiven Hass zugezogen. Wie gesagt, die Korps hatten nie eine revolutionäre Vergangenheit aufzuarbeiten. Ja? Deswegen waren sie nicht so radikal, so extrem antisemitisch und vor allen Dingen nicht so früh, ist meine These. Als sich die Burschenschaft Olympia 1859 gründet, kann man zeitgeschichtlichen Quellen entnehmen, erweisen sie dem Herrscher, wie es heißt, auch schon wieder den Respekt, also machen eben genau diesen Kotau. 1863 schreibt Burschenschaft Silesia, dass es gelungen ist, unsere Weltanschauung ohne, Zitat, republikanische Beimengungen sozusagen hier in Wien durchzusetzen. Ja? Wie gesagt, es war natürlich ein Machtkampf, aber der war sehr schnell entschieden. Ich würde eben, wie die Silesia sagt, ab den 1860er Jahren war mit Demokratie, mit gleichen Rechten, mit Emanzipation, war nicht mehr viel zu merken. Und seit damals, bis 1945, standen die Burschenschaften mehrheitlich nie im Lager der Demokratie. Ja? Sie waren dagegen, dass Frauen an die Universität dürfen. Sie waren gegen das allgemeine gleiche Wahlrecht. Sie waren gegen das Frauenwahlrecht. Sie waren gegen die Erste Republik, gegen die Weimarer Republik. Sie haben sich am Marsch auf die Feldherrenhalle beteiligt. Sie haben sich am Kapp-Putsch beteiligt. Sie haben sich am Pfrimer-Putsch in der Steiermark, am Juli-Putsch 34 in Österreich. Also ich könnte Ihnen, nennen Sie mir eine antidemokratische Erhebung von rechts, und ich kann Ihnen sozusagen die, vielleicht nicht immer die Namen, aber doch sagen, ob und wie viele Burschenschaften oder wie, in welcher Form sie daran beteiligt werden. Also wir sehen, das ist reine Ideologie, eine Legende, dass die Burschenschaften sozusagen die legitimen Erben von 1848 sind. Sie sind die Verräter von 1848. Und noch schlimmer, dieser Verrat machte sie historisch, und davon haben sie sich ja bis heute nur sehr schwer lösen können, wie die Debatten in der deutschen Burschenschaft vor ein paar Jahren zeigten, Stichwort Aria-Paragraph, nämlich die Frage, ob der nach wie vor Gültigkeit haben soll. Ja, sie schaffen es eben mehrheitlich bis heute nicht, sich von diesem Antisemitismus zu lösen. Und zumindest ich meine, dass sie dafür auch kritisiert gehören. Ja, um das auch noch abzuschließen, vielleicht noch zwei, drei Bilder vom 8. Mai. Wir sehen sie hier auf dem Heldenplatz marschieren. Hier hinten ein sogenannter Spielmannszug vom Österreichischen Turnerbund. Sie wissen, große Sportorganisation, die gerade in Wien, in der Steiermark und in Kärnten, zum Teil auch in Niederösterreich, ganz eng mit Burschenschaften verwoben ist oder von Burschenschaftern durchsetzt ist. So sieht das aus, wenn Sie chargieren, also das ist sozusagen das Säbel in die Höhe in der vollen Wix. Sie sehen hier vom äußeren Burgtor am, wie die Burschenschaft Olympia sagt, Tag der totalen Niederlage. Ja? Der 8. Mai. Für mich, für uns hoffentlich der Tag der Befreiung. Für Sie der Tag der totalen Niederlage. Und bei aller Kritik, Sie sind aber darin auch ehrlich, weil für Sie es tatsächlich eine Niederlage darstellte. Ja? Der 8. Mai 1945. An diesem Punkt möchte ich mal enden. Ich weiß, ich habe wahrscheinlich eh schon, na, geht noch, und Ihnen, euch Gelegenheit geben, Fragen zu stellen, zu widersprechen. Wir können manche, ich habe sehr viele Aspekte jetzt nur angerissen, wir können gerne hier auch noch ein bisschen in die Tiefe gehen. Ich glaube, wir haben nur eine Dreiviertelstunde Zeit, wenn ich es richtig sehe. Ja, aber zunächst einmal danke für Ihre Aufmerksamkeit. Danke.